Deutschlandfunk Interview.
Soweit Jan-Christoph Kitzler über die Reaktionen aus Israel. Über all das kann ich nun sprechen mit dem Völkerrechtler Kai Ambos von der Universität Göttingen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Rode.
Haben Sie eine solche Ansage an Israel erwartet?
Offen gestanden nicht, auch wenn der entscheidende operative Paragraph, nämlich 2a bezüglich des Stoppens der militärischen Offensive in Rafah, ambivalent formuliert ist. Aber ich habe nicht erwartet, dass man ihn so konkret sagt, Israel soll diese militärische Offensive stoppen.
Warum haben Sie es nicht erwartet?
Naja, weil das natürlich ein starker Eingriff ist, auch mit Blick auf das Selbstverteidigungsrecht und die Souveränität eines Staates, sich zu verteidigen. Wenn man jetzt mal annimmt, dieses Selbstverteidigungsrecht greift ein, was ja auch nicht so trivial ist, aber wovon ich auch im Ergebnis ausgehen würde, dann ist ja der angegriffene Staat in einer starken Rechtsposition. Er kann eigentlich im Grundsatz das machen, was er für notwendig hält, um den Angriff abzuwehren und auch die militärische Struktur des Angreifers zu zerstören.
Ist das, was Israel gerade in Gaza macht, noch Selbstverteidigung? Israel hat ja jetzt gerade auch ein Statement rausgegeben, hat gesagt, wir handeln auf der Grundlage des Rechts, das Territorium und die Bürger zu verteidigen. Und das ist alles im Einklang und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht.
Ja, es ist leider nicht so einfach, denn wir müssen ja erstmal die zwei Ebenen unterscheiden, nämlich die Frage Anwendung von militärischer Gewalt auf Grundlage des Selbstverteidigungsrechts, also Artikel 51 der UN-Satzung, das sogenannte Jus ad bellum. Das geht in der Tat relativ weit. Da kann man drüber streiten, da wird auch drüber gestritten, ob es so eine Angemessenheitsgrenze gibt. Ja, so Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, was wir im deutschen Verfassungsrecht kennen. Und dann kommt man natürlich zu einer Abwägung und dann kann man natürlich sagen, bei den Zahlen vergleichen Sie einfach mathematisch die toten Palästinenser mit den toten Israelis und der Schaden in Gaza, dann kann man natürlich Zweifel haben, ob insgesamt die Verteidigungsaktion noch von der Selbstverteidigung gedeckt ist. Aber eben unter der Voraussetzung, dass man so eine Einschränkung der Selbstverteidigung anerkennt. Und die andere Frage ist eben die Ebene der Kriegsführung. Und das ist ja dieses Recht des bewaffneten Konflikts. Und da muss man ja jede einzelne Operation betrachten. Und das kann man eigentlich nur seriös, wenn man den Sachverhalt genau kennt. Und den Sachverhalt, die einzelnen Sachverhalte kennen wir ja nicht genau genug.
Das heißt aber, Sie würden sagen, tendenziell ist das eher unverhältnismäßig, was Israel gerade macht. Was bedeutet das denn für diese Offensive in Rafah? Sie haben eben gesagt, das ist nicht so ganz klar. Das geht nicht so ganz klar aus dieser Entscheidung hervor. Muss die israelische Armee diese Offensive komplett stoppen?
Auch weil man sich fragen muss, was die Entscheidung eigentlich genau zum Gegenstand hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, bei der Entscheidung geht es ja um die Genozidkonvention. Also es geht immer um die Frage, was muss Israel tun, um einen Genozid zu verhindern? Das ist ja die Pflicht, zu verhindern und zu bestrafen. Das ist die Pflicht aus der Konvention. Und jetzt daraus die Brücke zu schlagen, dass man eine gewisse militärische Operation einstellen muss, um einen Genozid zu verhindern, das würde ja voraussetzen, dass diese militärische Operation zur Begehung eines Genozids begangen wird. Und das wird ja von vielen bestritten, zum Beispiel von Herrn Barak und auch letztendlich von dem deutschen Richter Nolte. Das ist eigentlich die Prämisse. Und die andere Seite ist die humanitäre. Also wenn man eine humanitäre Situation herbeiführt, die so katastrophal ist wie die in Gaza, kann man daraus jetzt ableiten, damit sind wir im genozidalen Bereich. Das ist ja die hochproblematische Frage. Natürlich hat Israel die Verpflichtung, als jetzt de facto Belagerungsmacht, auch nach dem humanitären Völkerrecht, die humanitäre Situation zu ermöglichen. Und was ich eben sehr interessant fand, auch in der Erklärung von Richter Nolte, da nochmal darauf hinzuweisen, dass ja private Bürger, wie er das nennt, also letztendlich Siedler, die Hilfslieferungen angreifen. Da hat Israel natürlich eine Pflicht, diese Hilfslieferungen zu ermöglichen. Es war eine aktive Pflicht, aber auf jeden Fall muss es verhindern, dass seine Bürger diese Hilfskonvois angreifen.
Jetzt ist es ja so, dass die israelische Regierung gesagt hat, wir lassen uns davon jetzt erstmal nicht abhalten. Wir folgen dieser Entscheidung nicht. Was kann die internationale Justiz denn jetzt tun?
Also wenn man das so auslegen will, wie jetzt die israelische Reaktion ist. Also es gibt ja auch israelische Kollegen, die nicht unbedingt in dieser Regierung sind, die sagen, wir legen die Entscheidung eben so aus, dass wir militärisch vorgehen können, solange wir eben die Genozidkonvention beachten. Und das tun wir. Ja. Aber wenn man das jetzt so sieht, wie Sie sagen, also sozusagen Israel von vornherein sich nicht an die Entscheidung halten will, also jedenfalls nicht aufhört mit der Offensive in Rafah, Dann stellt sich natürlich die Frage der Durchsetzung. Und da sind wir wieder bei dem alten Problem des Durchsetzungsdefizits im Völkerrecht, was aber auch wir alle wissen und auch die Richter wissen. Zum Beispiel der südafrikanische Richter hat ja gesagt, wir sind eben nur ein Gericht. Ja. Und die Durchsetzung der Entscheidung obliegt letztendlich den Staaten und letztendlich dem UN-Sicherheitsrat. Und da sind wir wieder bei dem Thema Veto. Ja, in dem Fall eben das Veto der USA.
Also der UN-Sicherheitsrat, der könnte eine Resolution verabschieden. Die USA, die fordern ja teilweise, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar dasselbe wie das Gericht. Also zum Beispiel den Übergang in Rafah zu öffnen. Sie kritisieren auch diese Offensive in Rafah. Müssen sich die USA am Ende entscheiden zwischen der israelischen Regierung und internationalem Recht?
Ja, generell müssen sich die USA, aber auch Deutschland entscheiden, stehen wir 100% hinter dem Völkerrecht und auch dem Völkerstrafrecht, siehe Anklageanträge von Herrn Kahn gegen Netanyahu und Garland, oder unterwerfen wir uns politischen Präferenzen oder wie wir das nennen, Staatsräson. Und in der Tat, und da meine ich, wir müssen uns natürlich ans Völkerrecht halten. Und wenn wir eine klare Auslegung haben, also wenn wir der Auffassung sind, dass diese Entscheidung letztendlich dazu führen muss, dass Israel jetzt unmittelbar, so wie es das Gericht ja sagt, diese Offensive stoppen muss, dann müsste man Israel dazu anhalten. Und der Staat, der das eben am ehesten überhaupt noch kann, ist die USA.
Und wenn denen das nicht gelingt, kann man dann sagen, Israel steht de facto über internationalem Recht?
Dann könnte man sagen, dass Israel jedenfalls Entscheidungen des IGH letztendlich ignoriert, wie aber auch, und das geht ja vor den 7. Oktober, wie auch Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats und vieler UN-Gremien, die ja auch gesagt haben, dass die Siedlungspolitik illegal ist. Das sagen wir ja auch, die Europäische Union und Deutschland. Und das ignoriert eben Israel. Und da entsteht natürlich der Eindruck bei vielen Menschen in der Welt, Israel steht über dem Recht.
Es gab ja in dieser Woche noch eine andere Entscheidung. Der Internationale Strafgerichtshof, der muss jetzt über Haftbefehle für Netanyahu und für Garland entscheiden. Der Chefankläger hat das ja diese Woche beantragt. Können die sich dabei auf die Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen vom Internationalen Gerichtshof berufen? Also kann man sagen, die sind auch schärfer geworden, deshalb müssen wir da jetzt auch richtig anpacken?
Also eigentlich sind das ganz andere Gerichte, weil das eine ist ja ein Strafgericht. Da geht es ja um die individuelle Verantwortlichkeit. Deswegen ist ja auch der Vorwurf, dass das ein antisemitischer Angriff auf Israel ist, den Netanyahu geäußert hat, unzutreffend. Denn es geht eben gegen Netanyahu und gegen Galant. Das ist ja gerade persönliche Verantwortlichkeit im Strafrecht. Und beim IGH geht es natürlich um die kollektive Verantwortlichkeit, also um den Staat. Also wenn man jetzt sich als Israel sozusagen angegriffen fühlt, da müsste man viel mehr den IGH angreifen, weil der ja darüber entscheiden muss, ob Israel als Staat, als Kollektiv einen Genozid begeht. Und da diese Gerichte halt unabhängig, natürlich guckt man, die sind ja auch räumlich relativ nah beieinander in Den Haag, aber das eine ist halt das älteste völkerrechtliche Gericht, das Weltgericht, was in der UN-Satzung verankert ist, das andere ist ein Vertragsgericht, was sozusagen die Nürnberger Idee verwirklicht im Sinne eines Gerichts, was individuelle Verantwortlichkeit von Personen und vor allem eben von Führungspersonen nicht bei Fehlverhalten völkerrechtlich nicht straflos lassen will. Und insofern sind es unabhängige Gerichte, aber natürlich diese ganze Situation, wenn man so will, der Einengung von Israel durch solche juristischen Maßnahmen, das wirkt natürlich irgendwie zusammen.
Was ist Ihre Prognose? Wird es bald einen Haftbefehl geben gegen Netanyahu?
Ich glaube generell, dass der Antrag, auch weil er von einer Expertenkommission unterstützt wird und die ja die ganzen Beweise gesehen haben mit hochkarätigen Völkerrechtlern, unter anderem Herrn Meron, der selbst amerikanischer Jude ist und 1967 die israelische Regierung beraten hat im Sechstagekrieg und also sehr pro-israelisch, der war auch in der amerikanischen Delegation unter Präsident Clinton in Rom. Das hat Hand und Fuß, was Herr Kahn da vorgelegt hat, gegen die 5 Personen, ja auch gegen die 3 Hamas-Führer. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass die Richter diese Anträge im Kern auch genehmigen werden.
Das heißt, möglicherweise bald dann Haftbefehl gegen diejenigen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Ambos, für diese Einschätzung.
Sehr gerne.